jetzt stelle ich eine Hypothese auf, lieber Leander. Mhm. Ich sage jetzt seit 20, Ende 20, jetzt Mitte 21, Ende 21, wenn wir da in 10 Jahren zurückschauen, sage ich, wird es ein maßgeblicher Zeitpunkt gewesen sein, warum sich dann auch viele Unternehmen, wenn nicht jetzt, wann dann, gedacht haben, sie müssen sich jetzt ändern, sie müssen sich quasi auch so platzieren, dass sie interessant sind für einen Großteil der Mitarbeiter.
Gründungsschmerzen, der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy. Von Leander Seidel und Philipp Lederle.
Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode Gründungsschmerzen. Mir heute wieder online gegenüber sitzend, Leander Seidel. Servus Leander, du schaust voll erholt aus. Strahlend heute.
Ja, der Schein trügt. Ich bin nicht besonders erholt. Letzte Nacht 5 Stunden Schlaf. Also es ist immer noch, der Erholungsgrad ist diskutabel. Aber ja, ich war übers Wochenende an der frischen Luft im schönen Tirol. Vielleicht sieht man das an meiner, an meinem gesunden Wirken today.
Wie geht es dir? Was hast du in Tirol gemacht?
Also ich bin in Tirol gemacht. Ich habe gegessen, gewandert, gearbeitet, geworkshoppt, was man halt alles so tut als umtriebiger Mensch. Aber ja, muss man sagen, war auch mal wieder schön. Ich bin angereist mit dem Zug, also habe auch mal geschaut, wie es dort so ist. Natürlich ständig FFP2-Maske aufgehabt, also FFP3-Maske in meinem Fall sogar. Aber war gut. Die Züge am Samstag bzw. am Dienstag waren relativ leer. Das heißt, man hat genug Abstand gehabt, auch in den Railjets des Landes. Hat eigentlich alles relativ Corona-tauglich gewirkt. Auch interessant, die Hotels tatsächlich fragen wirklich nach entweder einen der 3Gs, Impfpass wollten sie sehen bei mir. Also man hat da schon gemerkt, sie sind momentan noch sehr dahinter, dass da wirklich alles eingehalten wird. Insofern fast ein positives Zeichen eigentlich, dass da eh viel Engagement herrscht.
Cool. Ja, zur Frage, wie geht's mir? Ich bin ein bisschen gerädert. Ich sag's dir, der Juni ist ein Hund. Kurz vor dem Sommer muss noch alles erledigt werden. Gleichzeitig ist es auch super schön. Aktuelles Wetter ist fordert und fördert mich. Bin auch sehr dankbar heute. Ich muss sagen, Leander hat heute den Podcast fast alleine vorbereitet. Danke dafür. Wir wechseln uns da ab, beziehungsweise machen es oft gemeinsam, aber diesmal Props an dich.
Starten wir rein, oder? Wir werden das sicherlich gut hinbekommen.
Du musst mich halt rübertragen. Du musst mich da jetzt einfach rübertragen und mich nehmen.
Ja, das wird absolut problemlos funktionieren.
Perfekt.
Na gut, ich habe ja schon mal ein paar kurze Updates, bevor wir zu unseren großen Themen schreiten. Ne?
Großes Thema, ganz kurz. Ich muss dich unterbrechen, bevor ich das vergesse. Ganz kurze, lustige Geschichte zu Beginn. Habe ich vor 10 Minuten bin ich in den Zug eingestiegen. Plötzlich vibriert mein Handy, LinkedIn-Nachricht, das ist jetzt no joke. Und habe ich gelesen, dass mir eben Anfrage von einem gewissen Herrn Lederle. Vorname möchte ich jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, wie bedeckt die Person sein will. Und habe mich angeschrieben, gleich connected und wir sind tatsächlich verwandt. Ich habe diese Person noch nie gesehen, auch nicht gehört von dem Namen. Ich finde es ganz super lustig. Er ist Head of SAP Analytics, große Firma, Head of SAP in einer großen Firma in Niederösterreich. Super sympathischer Kerl, die paar Zeilen, die wir uns gelesen und geschrieben haben.
Wollte ich erzählen. Ich hoffe nur, dass es nicht ein sogenannter Neffentrick ist, wo auch jemand kommt, ja, ich bin dein lange verschollener Verwandter und in 2 Monaten wird dann die Geldspende eingetrieben. Also be careful.
Na, ich hab schon mir bestätigen lassen, mein Vater gesagt, er ist tatsächlich ein Cousin 700. Grades, aber die Verwandtschaft ist da auf alle Fälle und das ist legit.
Finde ich stark. Ich mache ja etwas Ähnliches. Ich sammle ja eine Gruppe von anderen Leuten, die ebenfalls Leander Seidel heißen. Wir sind mittlerweile schon 4 Personen. Einer ist Umweltstudent in Deutschland, ein anderer ist, also in Berlin, ein anderer ist HR-Manager in München und ein dritter ist in der Oberstufe in der Steiermark. Also ganz verschiedene Leute, nicht genetisch verwandt, aber nach denselben Namen, Leander Seidel, da gibt es doch ein paar mit dem gleichen, da muss man eigentlich eine Unit bilden.
Wie hast du die gefunden?
Das ist so ein langfristiges Projekt.
Sag cool, wie hast du die gefunden? Durch Googlen oder?
Ich google alle paar Jahre wieder nach meinem Namen im Sinne von Deep Dive, nicht nur die ersten Results, sondern schaue eben wirklich auch, ob es andere Leute gibt. Und auf den verschiedenen Portalen findet man dann immer verschiedene Leute mit demselben Namen. Instagram-Suche auch einfach gesucht und sofort connected.
Die soll das mal treffen und ein Leander Seidel Reunion machen.
Das wäre halt richtig geil. Also, oder einfach ein Zoom-Call. Leander Seidel Official Zoom-Call.
Stimmt. Nice. Also ich habe das auch übrigens kürzlich. Ja, ich muss jetzt bei dem Thema bleiben. Das ist so seicht. Das taugt mir richtig gut. Ich habe auch letztens meinen Namen gegoogelt. Und gibt es auch einen Herrn, der genauso heißt wie ich, Philipp Lederle. Und der ist mir schon sehr lange bekannt. Der ist Zoowärter in einem deutschen Zoo. Kann irrsinnig gut mit Koala-Bären scheinbar. Ganz viele Videos findet man da und Bilder. Ein sehr sympathischer Kerl. Zumindest sieht er sehr sympathisch aus. Und
habt ihr schon miteinander geschrieben?
Nein, noch nicht. Wir sind ziemlich, glaube ich, wir zwei sind so die einzigen, die ich so finde, wenn du googelst. Aber
du musst zusammenhalten. Ihr beide seid sozusagen aneinander gebunden für den Rest eures Lebens.
Hat auch lange Haare.
Zu abwechseln. Er kann eine Zeit lang dann auch mit mir über Startups sprechen und du kannst dabei Koala-Bären pflegen. Das wäre eigentlich ziemlich
lustig. Wäre super, stell dir mal vor, ein Koala-Bär. Boah, nice.
So. Ja, also das ist durchaus immer wieder spannend, sowas zu tun. Lass uns ganz kurz unsere heutigen Themen, unsere Big Topics covern. Wir haben erstens ein Thema über Donald Trump. Vielleicht hat man ihn schon vergessen, aber er hat kürzlich eine Art IT-Startup gehabt. Das sollte man retrospektiv betrachten. Und ein zweites Thema, wie könnte es anders sein? Bitcoin in El Salvador, natürlich. Und unser drittes Thema, The Great Rehiring. Das heißt, wir gehen auf alle Aspekte eigentlich ein, ganz viele verschiedene Themen von der Jobforce über Kryptogeld, über Donald Trump, sind wir wirklich breit gefächert hier. Ich habe dazwischen davor jetzt auch noch ein persönliches Update. Ich muss leider gestehen, mein Handy ist heute kaputt geworden. Das ist insofern tragisch, denn genau vor einem Jahr hatte ich einen Displaybruch, der mir den letzten Nerv geraubt hat. Und jetzt, ein Jahr später, habe ich wieder einen Displaybruch, der mir den letzten Nerv
raubt. Man muss sagen, Leander Seidel hat echt Schwierigkeiten mit seinen Endgeräten, sowohl Smartphone als auch Laptop. Also ein hoher Verschleiß. Also wenn wir da mal einen Sponsor haben diesbezüglich, der kann gleich monatlich
extrem
liefern.
Extrem hohen Verschleiß, aber genau für Leute wie mich wollte ich auch teilen, falls es anderen Leuten, denen es auch so schlecht geht, ständig Dinge kaputt werden, die aber auch wie ich sind und nicht unbedingt alles sofort wegschmeißen wollen. Stadt Wien hat gerade den Reparaturbon als Initiative laufen. Man kann sich in zertifizierten Werkstätten, und das kann alles sein, von einer Fahrradwerkstätte, Auto, bis hin eben auch zu IT, Handy, Computer, man kann in solchen Werkstätten sich bis zu 100 Euro Fördergeld von der Stadt Wien zurückholen. Da gibt es einen Account, den man sich auf der Stadt Wien-Webseite macht, dann kriegt man einen QR-Code, dann rechnen die einem 100 Euro vom Preis direkt mit der Stadt Wien ab. Das insofern zumindest ein guter Tipp, wenn man auch in dieser misslichen Lage ist, wie ich es bin.
Voll, voll nice. Und du musst, leider nicht aufgepasst gerade, du musst in Wien gemeldet sein, Unternehmen haben oder was ist die Bedingung
dafür? Du musst ein Wiener Bürger sein. Also du musst eine Wiener Meldeadresse haben und bekommst, soweit ich es verstanden habe, dann einmal im Jahr so einen 100-Euro-Bon.
Okay. Jedes Jahr? Boah.
So wie ich es verstanden habe, vielleicht ist es auch jetzt mal einfach nur eine Trial-Aktion, aber jetzt mal in diesem Jahr gibt es einen Bon, so wie ich sehe.
Das ist legit.
Durchaus eine gute Sache. Ist, glaube ich, Win-Win, weil die Werkstätten haben mehr zu arbeiten, die Wiener müssen weniger Geld ausgeben, für die Nachhaltigkeit auch gut. Insofern, das ist, glaube ich, sehr sustainable. Sache, die nicht sustainable ist eine Story, die ich heute in der Früh gelesen habe. Die reichsten Amerikaner, unsere Lieblingsfreunde, zum Beispiel Elon Musk, aber auch Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos, zahlen alle miteinander viel zu wenige Steuern. Da gab es jetzt einen Whistleblower, der die Steuerdaten dieser reichen Leute geleakt hat. Sind schon ein paar Jahre alt, also viele auch aus den Jahren 2010 bis 2015. Aber was dabei rausgekommen ist, ist, dass die 25 reichsten Amerikaner meistens so etwas jährlich an Steuer zahlen, ungefähr 1-2%. So Warren Buffett zum Beispiel 0,1% im Jahr 2018. Jetzt denkt man sich, okay, mit diesen Prozentzahlen kann man sich jetzt nicht so viel anfangen, aber der durchschnittliche Amerikaner, Working Class, Middle Class, zahlt 14% seines Jahreseinkommens an Steuern. Und eigentlich gibt es in den USA einen Spitzensteuersatz, der eigentlich dafür gedacht ist für die Reichen, der beträgt 37%.
Ja.
Aber natürlich mit den richtigen Steuerberatern, Steuerberaterinnen und auch mit den richtigen Hacks, was man auch immer dann alles steuerlich geltend macht und externe Investments etc. etc., kann man sich scheinbar sehr, sehr gut richten und halt auf weniger als 1% Steuern kommen. Natürlich, die absoluten Beträge sind vielleicht immer noch relativ hoch, aber prozentuell ist es natürlich ein ziemlicher, muss ziemlich frustrierend sein für das arbeitende Volk, das halt jährlich 14-15% zahlt, wenn dann die Elite, die sich theoretisch ja wirklich leisten könnte, von ihrem Vermögenszuwachs ein bisschen was abzugeben, dann gar nicht bereit ist und das alles dann alle Steuerschlupflöcher versucht auszureizen. Unschön.
Ja, wobei man sich auch schauen muss, ich meine, diese Leute, wie du sagst, die haben ein Riesenteam hinter sich, die wissen ganz genau, wo sie auch ihr Geld dann lagern, bunkern, anlegen, damit natürlich hier wenig Steuerlast zugutekommt. Was man auch sagen muss, ist, dass viele von den genannten auch große Anteile von ihrem Geld zur Verfügung stellen für nachhaltige Projekte. Ja, das ist jetzt kein Reinwaschen, das will ich jetzt nicht sagen. Aber wenn jetzt hier Millionen oder teilweise auch Milliarden schon gespendet werden im Zuge von Covid, nachhaltige eben Projekte, Sustainability etc., dann ist das auch zu beachten. Aber ja, wie gesagt, kein Reinwaschen. Ich wollte es auch nur erwähnen, dass man...
Nein, das ist ein guter Punkt. Da können wir irgendwann noch drüber diskutieren, weil das hat ja eigentlich eine zutiefst ideologische Frage, die dahinter steckt.
Genau,
ja. Weil was diese Leute eigentlich sagen, ist... Sie nutzen die Steuerschlupflöcher, um möglichst wenig Geld dem Staat zu geben und wollen aber eh was Gutes tun, aber sie sagen, sie wissen es besser als die demokratisch legitimierten Stellen und geben deshalb Geld nicht dem Staat, sondern lieber der von ihnen gelenkten Foundation, wo sie es dann 100% steuern können, was die guten Zwecke sind. Das ist durchaus interessant, aber es hat für mich ein bisschen was von einem Gottkomplex. Und ich wage zu behaupten, dass ein Jeff Bezos oder ein Elon Musk wahrscheinlich durchaus tatsächlich ein bisschen an diesem Gott- bzw. Göttinnenkomplex, wenn es weibliche Milliardärinnen sind, ein bisschen leiden und dass sie da, oder leiden oder halt diesen haben und da einfach denken, sie können das am zielgerichtetsten einsetzen. Und da kann man sicherlich lange diskutieren und es gibt da wahrscheinlich Cases in beide Richtungen. Es gibt Cases, die dafür sprechen, dass es der Staat besser kann. Es gibt sicherlich auch Cases, die zeigen, dass wahrscheinlich die Non-Profit Charity Foundations auch sehr effektiv sein können, wenn sie es richtig anlegen.
Ja, bin ich voll bei dir. Ich habe nur nebenbei auch gegoogelt, gibt es den bekannten X-Prize, mir ist der Name gar nicht eingefallen, sagt dir sicher was als alter Entrepreneur und Arbeitstier in dem Bereich, ist ein Riesenpreis, also kann man richtig fett Kohle gewinnen, geht hier um 100 Millionen Dollar, ist meines Wissens nach, ist das jährlich ausgeschrieben und fokussiert sich aber nur auf, also zumindest was ich hier so lese, auf nachhaltige Projekte. Jetzt im Fokus sind Technologien, die Carbon, also CO2-Offset removed, verringert, so.
So viele nur halt, nicht so stark.
Ja, sorry. Also, wollte ich eben nur erwähnen, wie gesagt, das ist kein Reinwaschen, aber sollten wir auch mal über dieses Thema
sprechen. Ein extrem vielseitiges Thema und ich glaube, da kann man sicher auch alle legitimen Perspektiven.
Ja, starten wir mit unserem Ex-Präsidenten, oder? Aus Amerika.
Voll.
Weiter.
Ein ziemlich spannendes Thema, weil es ein bisschen einen Tech-Aspekt hat. Um es ein bisschen zu recappen, wir alle erinnern uns, Donald Trump war ein Hardcore-Twitterant. Er hat einfach jeden Tag getwittert. Man hat auch wirklich seinen Style gesehen. Man hat einen Donald Trump Twitter-Account, Real Donald Trump, hat man wirklich gesehen, okay, welche Tweets hat er selber geschrieben und welche Tweets sind ihm aufgedruckt worden von seinem Presseteam. Er hat wirklich seinen eigenen Schreibstil gehabt, hat das ja schon vor seiner Präsidentschaft, ich glaube seit ungefähr 2011, 2012 hat er selbst getwittert. Das heißt, er hat das wirklich 10 Jahre lang gemacht. Es war nicht nur Teil seiner Brand, sondern es war Teil seiner Tagesroutine. Es hat oft geheißen, Donald Trump sitzt abends noch tatsächlich so, da gab es wirklich so Insider-Reports, er sitzt am Abend dann noch auf der Toilette und tweetet an die Gegner in der Politik raus, im Weißen Haus. Also das war wirklich Teil seiner Daily Routine. Dann gab es ja, wir erinnern uns alle, im Jänner den Aufstand im US-Kapitol und da dann ein bisschen so diesen Konsensus, vor allem von Seiten der Tech-Plattformen, wie sie dann versucht haben, eine Grenzlinie zu ziehen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt die Wahl schon verloren gehabt. Und da haben sie dann eigentlich viele den Donald Trump von ihrer Plattform permanent gesperrt. Twitter, Facebook und auch YouTube haben ihm da alle die Möglichkeiten genommen, als Donald Trump noch tätig zu sein. Und man kann jetzt sagen, wahrscheinlich war Facebook und YouTube, wird ihn zwar gestört haben von der Reichweite her, weil Reichweite hat ihm halt immer getaugt, aber hat er persönlich nie bespielt. Das heißt, das war sein Team, das für ihn gepostet hat. Das hat seine tägliche Routine nicht wirklich nicht geschadet. Ja. Aber Twitter war für Donald Trump wirklich ein schwerer Schlag, das zu verlieren. Es wurde oft belegt auch, dass er da wirklich persönlich dann gehangen ist, dass das ein Ventil für ihn war und das hat er da verloren. Und jetzt ist danach monatelang spekuliert worden, okay, was macht er als nächstes? Was kommt da als neues Nachfolgeprojekt? Donald Trump, ein guter Selbstverkäufer, muss man natürlich sagen, hat immer wieder gesagt, ja, sie arbeiten an einer großen amerikanischen America First Republican Internet Platform, haben halt große Visionen da versprochen. Und das ist eigentlich das Thema, über das ich mit dir sprechen wollte. Sehr interessant. Trump hat dann im April etwas gelauncht und oder Ende April, Anfang Mai, und er hat es genannt, sein innovatives Online-Portal für Republikaner. Oder eine Community-Site und was auch immer. Letztendlich, was er dann gelauncht hat, war ein Blog, in dem er Tweets veröffentlicht. Also tatsächlich, es ist ein Blog, ich weiß nicht, ob es WordPress-basiert war oder nur so ausgeschaut hat, aber jedenfalls, er hat einfach einen Blog gehabt. Und er hat einfach Tweets dann in seine Blogs hineingeschrieben. Das heißt, es waren immer die Blogposts, waren 3 oder 4 Zeiler, wo er geschrieben hat, über wen er sich gerade ärgert sozusagen und dass die ganzen Erfolge der USA bei der Impfung ihm zuzuschreiben sind, also wirklich so kurze Wortmeldungen. Und die User hatten keine Möglichkeit zu kommentieren. Sie hatten nur einen Button Share, wo man das Ganze auf Facebook lustigerweise sharen konnte und einen Like-Button, wo dann sozusagen ein Herz-Emoji erscheint. Sonst keinerlei anderen Funktionen. Und das haben sie einen Monat lang versucht zu hypen. Ja, das ist der neue Hotspot für Republikaner und Republikanerinnen. Und schlussendlich aber Anfang Juni, nach 29 Tagen Aktivität, haben sie es eingestellt, weil tatsächlich Donald Trump sich die Stats gegeben hat lassen von seinem Team und die haben ihm gesagt, ja, die besten Posts der letzten Wochen hatten 1000 Likes und Trump war halt gewohnt, Zehntausende, Hunderttausende Kommentare, Shares auf Twitter zu bekommen, von seinen Hatern auch, die ganze Welt hat mit ihm kommuniziert und es hat halt seine Eitelkeit extrem gestört, er hat sein Team quasi abgewatscht und das Ganze wieder abgedreht. Aber es wäre natürlich auch nicht Donald Trump, wenn er nicht eine neue fette Ankündigung machen würde. Er hat jetzt quasi gemeint, ja, das war jetzt gerade nur ein Test und das große Social Network, das kommt noch, hat er jetzt versprochen. Also, was er eigentlich ja schon seit seiner Wahlniederlage, ja, es wird was Neues kommen, wird es Trump TV, Trump Media oder eben ein Social Network werden. Er hat es jetzt wieder versprochen, auch wenn es dieses Mal gescheitert ist. Und das heißt, im Sinne von Gründungsschmerzen hat jetzt gerade auch Donald Trump wieder gerade ein Startup in den Sand gesetzt.
Ich wollte gerade sagen, jetzt verstehe ich das, Leander. Ich verstehe das jetzt endlich. Ich habe am Samstag ein E-Mail bekommen von Donald Trump. Er möchte unbedingt in der nächsten Episode sein. Wusste aber nicht, ich habe den Zusammenhang nicht gesehen, was der ist. Und habe das dann geghostet, einfach in den Spam geschoben. Aber du jetzt schließt mich das
voll an. Du kannst es auch melden. Also wenn er dir auf Twitter schreibt oder auf Facebook, kannst du sofort melden, weil er darf das ja gar nicht. Also dann würde er auch sofort wieder gelöscht werden, wenn er dir dort schreibt.
Aber er ist auf Twitter jetzt wieder aktiv, weil dann verstehe ich,
na, Twitter darf er ja nicht.
Darf er nicht? Gar nichts, okay.
Also das haben sie tatsächlich, das war ja Neuland. Seine Accounts wurden gesperrt im Jänner und keiner hat gewusst, was das bedeutet. Also hat Team Trump noch am selben Tag einen neuen Account gemacht und der war dann binnen Minuten wieder weg. Ha. Also da ist es echt zugegangen. Und auch da noch, um ein bisschen einen Kontext in den Markt zu liefern, es gab in den USA auch mehrere Republican Social Networks. Mhm. Eins war im Dezember und im Jänner also dieses Jahres Parler, geschrieben wie das französische Parler, also ein quasi Freedom of Speech Plattform. Ja. Denen sind dann die Server abgedreht worden, weil Amazon Web Services gemeint hat, sie wollen diesen Content nicht hosten.
Wahnsinn.
Weil da halt eben, da ist viel Koordination geschehen für diese Proteste, die dann in Riots ausgeartet sind im US-Kapitol. Da ist viel geplant worden auf Parler. Deshalb haben sie ihre Server verloren. Und ein Netzwerk, das es noch gibt, ist Gab. Und Gab ist ganz interessant, weil das ist ein Network, das hat ihre eigene Serverinfrastruktur geschaffen. Aber die sind auch für Donald Trump zu rechtsradikal. Also die sind nämlich nicht nur Freedom of Speech Conservative, sondern die sind ja radikal White Pride, wie es halt in den USA so auch Strömungen gibt. Dort ist alles willkommen. Dort ist es dann scheinbar auch für Team Trump zu kontroversiell gewesen, sich anzumelden. Aber dort findet man jegliche QAnon, Conspiracy und sonstige sonstigen Schmafu, den es so gibt.
Wie du, was du gerade erzählst, ist sehe ich auch ein bisschen kritisch. Ich hinterfrage sowas auch dann sehr gern. Mhm. Und wenn man dann denkt, dass dann unsere ganzen Tech-Konzerne schon so mächtig sind, dass sie so früh schon erkennen oder meinen zu erkennen, dass da etwas Böses im Busch ist oder etwas nicht. Oder wer entscheidet, dass das quasi nicht korrekt ist? Oder wer Meinungsfreiheit eigentlich? Und ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, natürlich, ich bin absolut kein Trump-Fan und auch in Österreich, Frankreich, wie sie alle heißen, die ganzen Populisten, ganz schwieriges Thema und ganz heißes Pflaster. Aber dennoch gleich zu sagen, hier ist ein Funken, wir müssen hier Wasser drauf gießen, wir würden uns genauso aufregen, wenn es mit uns passieren würde. Weißt du, was ich meine?
Also wenn, es ist ein absolut komplexes Issue. Ja, es geht auch total wieder ein bisschen einher mit dem vorher, mit diesem Gottkomplex. Wer darf das denn entscheiden? Das ist eine sehr interessante Thematik, auch unterschiedliche Regelungen. Twitter hat es selbst entschieden, quasi anonym, einfach we as Twitter decides. Facebook hat sich ein Moderation Council gebildet für diese Fälle. Dieses Moderation Council ist nicht von Facebook Staff Members, sondern mit 15 Intellektuellen aus verschiedenen Regionen und verschiedenen Strömungen, die das gemeinsam als Konsens dann kontroversielle politische Sperrentscheidungen treffen müssen, weil sie da eben auch schon dieses Dilemma hatten, wie man mit so etwas umgeht. Es ist natürlich eine sehr, Freedom of Speech auch wieder ein sehr komplexes Issue, weil es gibt natürlich beide Seiten. Es gibt die Seite, die sagt, Freedom of Speech muss auf jeder Plattform bewahrt werden. Es gibt die andere Seite, die sagt, es ist eher Freedom of Market, im Sinne von, wenn du auf der einen Plattform ausgekickt wirst, dann bau dir doch deine eigene Plattform. Auch ein Ansatz. Aber wenn du dann als eigene Plattform dein Hosting verlierst, so wie im Fall von Parler, wird's halt dann nochmal komplizierter. Andererseits, wenn sich in Parler radikale Terroristen ihre Kongresssprengungspläne formen, ist natürlich auch nicht gut. Das heißt, wie man da am besten navigiert, ist echt extrem, extrem schwierig. Und ich glaube, leichte Antworten gibt es darauf nicht. Vielleicht gibt es auch gar keine Antworten. Vielleicht werden wir auch einfach sehen, dass das Internet einfach ein riesiger Fehler war, dass es einfach unmoderierbar ist, weil wir als Menschen einfach zu primitiv sind.
Ja, vielleicht ist auch alles nur eine Simulation. Und jetzt schweifen wir aus, Leander. Jetzt gehen wir durch mit dem Pferd.
Na, wir sind sehr philosophisch heute. Und das,
ich glaube auch, das ist was anderes.
Das gefällt mir. Ja gut, das nächste Thema, was ich mit dir besprechen wollte, ich kann jetzt hier eine schöne Überleitung bauen, denn Donald Trump hat sich auch wieder gestern zu Wort gemeldet und er hat gesagt, Bitcoin ist ein Scam gegen den Dollar. Just zu dem Moment, wo er das gesagt hat und das in allen Medien war, hat jemand anderer, nämlich der Präsident und das Parlament von El Salvador in Lateinamerika, beschlossen, sie nehmen Bitcoin jetzt als nationales Zahlungsmittel an.
Das ist kontrovers.
Das ist kontrovers und um die Szene ein bisschen zu setzen, El Salvador ist jetzt ein Land, das ich persönlich auch nicht so gut gekannt habe vor dieser Schlagzeile. Wir befinden uns hier in Lateinamerika, eins der ärmsten Länder Lateinamerikas, wirtschaftlich immer schon eher am struggeln, hat zum Beispiel seit 2001 den US-Dollar als nationale Währung. Das bedeutet, es ist jetzt nicht so, dass das ein Land mit einer 100% stabilen Wirtschaft ist, die jetzt auf den Bitcoin setzt, sondern die haben jetzt beschlossen, neben dem US-Dollar kommt jetzt zusätzlich der Bitcoin, um die Wirtschaft ein wenig zu refreshen.
Ich habe jetzt gerade kurz parallel geschaut, wie stark der Coin gecrashed ist. Ist gar nicht so dramatisch. Also ich war gestern kurz auf 26.000 Euro. Natürlich, wenn man vergleicht auf, wenn man vergleicht mit dem Hoch, wo ich schon mal war, kurz vor 60.000 Euro, ist natürlich schon einiges, aber wenn man es mit 2 Tagen vergleicht zum Beispiel, ist jetzt nicht so viel runtergegangen. Also da hat der Herr Trump nicht so viel Einfluss wie zum Beispiel ein Herr Musk.
Ja, oder wie El Salvador.
Wie El Salvador, ja.
Positive Announcement hat sozusagen das negative Announcement ausgestochen.
Es ist vollkommen richtig. Es ist jetzt schon wieder auf 30.000 Euro. Das heißt, wir sind genau da wie vor Trump-Ankündigung.
Voll. Ich meine, es ist halt extrem volatil und genau
total,
das ist,
total, ja.
Ist auch, was es so interessant macht. Also El Salvador hat mit diesem Gesetz, was das in der Praxis bedeutet, hat es 2 Dinge announced. Man kann jetzt in Bitcoin Steuern bezahlen, also alle Amtsgeschäfte, die man bisher in Dollar mit der El Salvadorianischen Regierung machen konnte, kann man jetzt entscheiden, ob man es weiterhin in Dollar macht oder stattdessen in BTC. Und außerdem, ganz interessante Richtlinie, alle Geschäfte und Händler, die in der Lage sind, Bitcoin anzunehmen, müssen es jetzt annehmen. Aber nachdem das Land natürlich auch Entwicklungsunterschiede hat, in Regionen oder bei Personen oder Geschäften, die technisch nicht in der Lage sind, die zum Beispiel keine digitalen Kassasysteme haben, die müssen den Bitcoin nicht akzeptieren. Aber sobald du technisch in der Lage bist, Bitcoin zu akzeptieren, dann musst du ihn auch akzeptieren. Und das ist schon interessant, weil eine volatile Coin wie den Bitcoin stellt natürlich dann auch Einzelhändler sicher vor einen gewissen Stress, weil wenn du fixe Planbarkeit haben möchtest, dann musst du deine Bitcoins eigentlich möglichst schnell sofort in Fiat, also in traditionelle Währungen umwandeln, damit du aus der Volatilität wieder rauskommst.
Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist genau der Punkt. Für mich persönlich ist Krypto und Bitcoin im Speziellen eher, wo man Geld parkt. Zumindest in meinem Fall ist es sehr, sehr wenig, einfach um quasi mitzupartizipieren, bin ich ganz offen und ehrlich, aber weniger, dass ich hier das als aktives Zahlungsmittel verwende und damit mir Eis kaufen gehe, Essen kaufen etc., weil es eben so große Schwankungen hat. Also gibt es diese ganz berühmten Geschichten, wo vor zig Jahren Pizzen gekauft wurden um hunderte von Bitcoins und diese Pizza jetzt die teuerste Pizza der Welt ist, so auf die Art.
Gewesen ist, jetzt
oder gewesen ist, ja.
Nicht mehr existiert. Leider. Ja. Voll. Nein, also das ist ein sehr legitimer Punkt, dass das gerade in einem Land mit bereits vorhandener wirtschaftlicher Verzweiflung, wo es auch jetzt nicht so ist, dass jeder jetzt Geld hat, um sich auf die Seite zu legen und zu sparen, sondern wo wahrscheinlich sehr viel Geld für tagtägliche Notwendigkeiten ausgegeben wird, Essen, Trinken, Wohnen, ist es sicherlich eine ziemliche Challenge, das jetzt alles in Bitcoin abwickeln zu können. Und die, die einen Bitcoin annehmen müssen, werden damit sicherlich auch ihre Schwierigkeiten haben. Auch interessant ist, dass das Ganze, es wirkt durchaus wie eine ziemlich gewagte Aktion, weil El Salvador ist gleichzeitig in Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds. Der internationale Währungsfonds, der ja immer dann erst zur Stelle tritt, wenn es darum geht, ein in Schieflage geratenes Land finanziell zu stützen, der auch, wie man weiß, nicht der angenehmste Verhandlungspartner ist, wenn der einen Zuschuss gewährt, dieser internationale Fonds, der aus wohlhabenden Ländern gefüllt wird, dann wollen die meistens Privatisierungen, Deregulierungen, alles, was natürlich ein Gegengeschäft da ist. Der IWF ist jetzt keine, oder IMF im Englischen, IMF, ist jetzt keine Wohltätigkeitsorganisation. Und mit diesem Bitcoin-Move hat sich El Salvador angeblich, wird zumindest in den meisten Medien gesagt, die Verhandlungsposition geschwächt, weil das etwas ist, was dem IMF gar nicht taugt, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr auf den geliebten Dollar setzen, sondern dass sie jetzt diese unregulierbare Bitcoin nehmen. Also das ist ein bisschen ein Move, der vielleicht auch Mut zeigen soll. Vielleicht möchte El Salvador irgendwie zeigen, dass sie drüber stehen oder mit dem Rücken zur Wand und deshalb einen Befreiungsschlag probieren. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Was sagt der Präsident von El Salvador, der Herr Bukele? Er sagt, dass es vielleicht, hoffentlich, sein Ziel ist, dass es erleichtern soll für Verwandte from abroad, die Geld senden an ihre Liebhaber und Familie daheim. Dass das halt bisher über Western Union etc. abgewickelt werden musste und jetzt kann es wahrscheinlich oder hoffentlich dann direkt per Bitcoin abgewickelt werden. Das ist die eine Hoffnung, die er hat. Und die andere Hoffnung, die er hat, ist Financial Inclusion, Investment, Tourism, Innovation and Economic Development. Also er hofft halt, das Land wahrscheinlich da irgendwie als Innovator auch in der Startup- und Blockchain-Szene zu positionieren.
Da haben sie ihn einfach alle, da haben sie ihm alle Passwörter gegeben, er hat rausgeballert.
Digitalisierung. Ich glaube nicht, dass er die bekommen hat. Ich glaube, die hat er sich selber rausgesucht. Weil auch interessant, der Präsident von El Salvador hat sich auf Twitter ein Profilbild gemacht. Er hat nämlich noch einen Twitter-Account. Und er hat sich das Crypto-Meme als Profilbild gemacht mit diesen Laseraugen. Das heißt, der ist jetzt niemand, dem das eingeredet worden ist, sondern das ist ein Dude, der eine gewisse Kindlichkeit hat, ähnlich anderen Leuten auf Twitter, und der das da voll drauf abfährt. Ob das funktionieren wird oder nicht, darf man gespannt sein, aber für Bitcoin sicherlich ein interessantes Gegenbeispiel. Vor weniger als 50 Tagen ist in der Türkei das Gegenteil passiert. Die Türkei hat gesagt, no more Crypto für tagtägliche Transaktionen. Man darf es zwar noch nutzen als Investmentvehikel, aber nicht mehr, um sein täglich Brot zu zahlen. Und jetzt kommt El Salvador und macht genau das Gegenteil. Generell glaube ich, dass es trotzdem good news for Cryptocurrencies ist, weil es einfach neue Learnings bietet. Weil einfach selbst wenn etwas nicht funktioniert dabei, wird es zumindest für zukünftige Crypto-Entwicklungen ein Lehrbeispiel geben, worauf man achten muss bei der Adaption. Insofern, ich hoffe halt, dass es keinen Schaden anrichten wird. Ich hoffe, dass niemand in El Salvador darunter leiden wird müssen. Aber prinzipiell eine spannende Entwicklung.
Es erinnert mich sehr, sehr stark an eine persönliche, an ein Erlebnis. Ich war in Zypern vor 3 Jahren und wirklich in the middle of nowhere war eben ein Kiosk, haben wir uns zum Getränke geholt, ein paar Snacks, und stand ein Automat mit dem Bitcoin-Logo drauf, wo du mit Fiat Money, also echtem Geld, einzahlen konntest, und dann hast du quasi einen Auszug bekommen, wie so ein Paper-Wallet quasi, wo eben drauf stand, du hast am 4.7. so und so viel Euro, also umgewechselt bzw. Bitcoin gekauft.
Eine Crypto-ATM, eine Bitcoin-ATM.
Genau, richtig, aber das ist üblich, das gibt es sogar noch öfter. Ist natürlich sehr fraglich, weil diese ganzen Zettel musst du mal aufheben, und jede Wallet, wie sie alle kennen, Coinbase, Bitpanda und so, hat natürlich viel mehr Sinn und ist natürlich viel transparenter und ordentlicher strukturiert.
Aber ich kann dir sagen, das war vor ein paar Jahren noch ein ganz üblicher Weg, um sich Kryptos zu kaufen. Also ja. 2017, wie sich ganz viel im ICO-Bereich getan hat und ich da auch ein bisschen mitgespielt habe, bin ich auch dann oft bei mir ums Eck ins Hotel Shani gegangen. Dort ist eine Bitcoin-ATM. Dort habe ich mir meine Bitcoins und Ethereum gekauft.
In Wien gab es sowas auch?
Ja, voll.
Tatsächlich.
Und das war damals noch sehr, sehr praktisch, weil nämlich damals war diese Registrierungsprozesse noch total mühsam. Man muss sich da ja immer legitimieren mit Ausweisen und Dokumenten etc. Das geht heutzutage total easy. Heutzutage hält man da seinen Pass eine Minute lang rein und man ist fertig. Damals musste man da Rechnungen des Stromanbieters einscannen und die dann matchen mit der Wohnadresse und Bankstatements. Es war urmühsam, auf die digitalen Plattformen zu kommen. Wohingegen für die ATM bin ich 5 Minuten gegangen, hat mir den Paper Wallet in eine Mappe getan. Ich sage jetzt nicht, wo ich sie verstaut habe, damit man es nicht findet, wenn man meine Wohnung einbricht. Aber wenn sie noch immer dort ist, freue ich mich, weil da ist ein bisschen was drauf. Und hat eigentlich sehr unkompliziert funktioniert. Heutzutage wäre es auch nicht mehr meine Möglichkeit der Wahl, weil einfach die Trading-Plattformen viel userfreundlicher geworden sind und mittlerweile geht da einfach viel mehr mit ein paar Klicks, ein paar Minuten und man hat alles.
Jetzt bin ich ein bisschen nostalgisch. Wir hatten das, glaube ich, auch in Shanghai mal gesehen, wir zwei. Also du wieder dann ich muss alles essen ausprobieren, was so gibt in diesem Land, Trip hattest und wir dann da herumgehamstert sind in den engsten, brutalsten Gassen. Da gab es auch solche ATMs und ich dachte, dass die vielleicht fake sind und die einfach nur so ein Logo draufklatschen, hier Geld zu machen, aber offensichtlich.
Nein, ich glaube, es gibt da auch wirklich Seiten. Also es gibt da Verzeichnisse aller legitimen Provider und deren Standorten von Crypto-ATMs. Also das ist wirklich etwas, wenn man in einem fremden Land ist und dringend ein Bitcoin kaufen möchte, dann findet man die meistens in jeder Stadt zumindest irgendwo. Also auch in Wien sollte man noch ein paar finden können.
suchen bzw. finden sollte man jetzt ganz dringend auch Mitarbeiterinnen. Man hört es, glaube ich, immer wieder in den Medien. Oh, Leander grinst, ich glaube, die Überleitung ist mir gelungen.
Die hat mir gefallen, ja.
Sehr schön, sehr schön. Man hört es überall in den Medien, nicht nur die Gastronomie, der Tourismus ist total am Struggeln, haben auch Schmerzen und suchen ganz hart Mitarbeiterinnen, wie gesagt, sowohl im Service, Gastronomie natürlich ganz betroffen, aber auch Tech-Konzerne, Finanzunternehmen, überall merkt man den sogenannten Begriff Great Rehiring. Was hat es denn damit eigentlich auf sich?
Ja, ich glaube, da kommt vieles zusammen. Da kommt sicher einerseits zusammen, ich meine, die Gastro-Tourism-Industrie ist halt ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel, weil da waren die Leute am ehesten in den prekären Anstellungsverhältnissen, sind deshalb nicht in Kurzarbeit übernommen worden, waren jetzt also ein Jahr lang quasi unemployed. Verständlich, dass sich da natürlich einige Leute jetzt was anderes gesucht haben. Und jetzt wollen natürlich alle Freizeitbetriebe auf Volldampf wieder starten und brauchen natürlich die Leute. Gleichzeitig wurden ja letztes Jahr auch weniger Lehrlinge aufgenommen, weil es ja kaum Activities für Lehrlinge gab. Das heißt, da ist halt jetzt eine Lücke und ich glaube daran, dass sich die Lücke recht rasch wieder schließen wird im Travel und Leisure und Hospitality Bereich, weil es ja Jobs sind, die manche Leute wirklich gerne mögen. Und ich glaube, da wird sich sicher wieder Leute finden, die dort hineinschiften werden. Und klar, natürlich ist es auch ein Zeichen, dass die Arbeitgeber da gefragt sind, attraktive Konditionen zu schaffen und zu schauen, woran es vielleicht hapert.
Ja. Das ist der Punkt, ja.
Aber ich glaube eigentlich daran, dass sich die Tourism- und die Gastroindustrie da hoffentlich recht rasch finden wird. Aber im Tech-Bereich hingegen weiß ich gar nicht, was es dort wohl so auslöst. Was denkst du, warum gerade jetzt im Vergleich zu vor einem halben Jahr, warum gerade jetzt Tech so stark auf Leute sucht?
Also noch kurz ein Wort zu Gastronomie. Mhm. So einfach, glaube ich, wird es nicht. Man muss auch daran denken, dass ein Großteil der Mitarbeiterinnen vom Ausland gekommen sind. Mhm. Wenn man Tirol jetzt ansieht, sehr viele aus Deutschland Arbeitskräfte, aus Ungarn, Tschechien und wie du richtig sagst, in dieser Zeit haben auch viele sich überlegt, was kann ich sonst machen, haben sich umschulen lassen, natürlich vorbildlich, super toll, ja, wenn man sich umorientiert. Aber der Punkt ist, man braucht trotzdem auch für Gastro etc. andere Arbeiten auch noch Leute, die diesen Job übernehmen. Mhm. Und was in anderen Bereichen sicher auch der Fall ist, schreibt auch Andreessen Horowitz in einem sehr guten Artikel, dass Corona vielen Menschen das erste Mal so richtig Zeit gegeben hat, drüber nachzudenken, was der Sinn ist, warum, also der Sinn des Lebens quasi. Für klingt jetzt ganz banal und lächerlich, aber wenn du zu Hause bist, sei es jetzt Homeoffice oder in Kurzarbeit oder vielleicht sogar gekündigt wurdest, über Monate, dann fängst du wirklich zum Nachdenken an. Und ein Großteil, vielleicht nicht alle, aber ein Großteil der betroffene Menschen haben mir wirklich zum Nachdenken begonnen und wollen dann nicht mehr den 9-to-5-Job, wo sie in einem Konzern arbeiten, wenig ändern können, nicht ihr Why erfüllen, ihre Vision erzielen können, ihre persönliche, und dass da ein sehr großes Umdenken stattgefunden hat. Und dieses Great Rehiring liegt ja auch daran, dass sehr viele Leute gekündigt wurden und jetzt eben genau jetzt der Need ist plötzlich und alle suchen und suchen und suchen. Und wie es natürlich auch bei Produkten ist, je mehr du von etwas kaufen möchtest, desto teurer wird es. Und genau das Gleiche ist mit den, kann ich zu 100% unterschreiben, ist mit Mitarbeiterinnen genauso. Je mehr Needs da ist, das hat man schon gesehen, 2018, 2019 mit den ganzen Software-Developern, desto größer wird der Preis und desto mehr können die Leute verlangen. Und das ist auch ganz, ganz klar. Und wenn jetzt hier überall die Medien schreiben, Gastronomie wird gesucht, Hotellerie wird gesucht und es gibt tatsächlich viele, viele, viele gut, sehr gut ausgebildete Leute in Österreich, ganzen Tourismusschulen. Ich selber war in einer Tourismusschule in Krems. Top, top, top. Aber die wissen dann auch, dass sie einen gewissen Preis verlangen können oder eben auch einer gewissen Gefahr ausgeführt sind, weil die an der Front sind, die bei den Leuten sind und die natürlich das auch ein bisschen bezahlt bekommen möchten. Ganz klar. Aber die Hotellerie ist auch gleichzeitig die Branche, die super viel Schaden mitgetragen hat. Also es ist wirklich, wirklich nicht einfach, aber es ist ein Riesenproblem.
Mhm. Na, das sind extrem spannende Punkte. Das ist nämlich, was mir auch noch einfällt zu der Gastronomie- und Freizeitwirtschaft-Thematik, ist halt, dass es auch viele Leute gibt, die diese Jobs generell machen, bis sie 25, Ende 20 sind, während des Studiums oder in der frühen Lebensphase. Aber es ist schon ein Job, der natürlich an den Leuten auch zehrt. Und dann in den 30ern, 40ern werden es mehr und mehr zwar die Führungskräfte, die bleiben natürlich in diesen Karrierepfaden, aber die, sage ich jetzt mal, Frontline-Worker, die wirklich an der Rezeption in den die Küche sozusagen schmeißen, die Kellnerschaft leisten, das sind halt meistens doch eher jüngere Leute, weil es nach einer Zeit halt wirklich körperlich für die Leute auch belastend ist. Natürlich klar, dann durch sowas wie Corona kommt dann das neue Reflektieren, das Why, das Suche nach etwas, was auch irgendwie sustainable ist, weil halt niemand bereit ist, sich das Körper und Geist komplett zu ruinieren für keine adäquaten Lohnverhältnisse. Also das ist sicherlich gerade bei Tourismus und Hospitality ein großer Punkt. Und gerade für Österreich wird es ein extrem interessanter Punkt sein, wie wir es lösen als Land insgesamt, weil, wie du sagst, wir haben einerseits über Jahrzehnte hin eigentlich exzellente Ausbildungsstätten aufgebaut, wir haben gleichzeitig auch einen riesigen Wirtschaftsfaktor aufgebaut, der davon lebt, das heißt, das sind beides, da wird in irgendeiner Form für unsere aller Zukunft hoffentlich ein guter Kompromiss gefunden werden. Das andere, was du sagst, dass es auch generell so ist wegen Homeoffice etc., kann ich definitiv auch unterschreiben. Ich merke es auch im Marketingbereich. Melden sich aktuell sehr viele Partner und Firmen bei mir, die gerade auf der Suche nach Outsourcing-Lösungen sind, weil sie einfach in ihren jeweiligen Strukturen ihre Marketing-Tasks nicht mehr schaffen, weil sie eben auch understaffed sind. Also es ist wirklich ein Moment, wo sehr viele Leute suchen, aber auch schwierig. Ich bekomme es halt in meiner Industrie sehr gut mit. Die Leute suchen Leute mit Erfahrung und Seniority und sagen immer, ja, sie wollen keine Leute, die frisch von der Uni kommen oder die unerfahren sind, weil sie wollen jetzt niemanden ausbilden. Sie wollen jemanden, der quasi schon alle Erfahrungen hat und sofort hit the ground running. Und das ist halt ein schwieriger Anspruch, weil die Leute, die Erfahrung haben, die können sich ihre Gigs halt auch aussuchen. Und kaum Unternehmen sind jetzt gerade wirklich bereit, Leute von der Pike auf hoch zu trainieren. Und das kann noch zu einem eigentlich eher negativen Twist führen, weil das heißt, wir haben vielleicht in ein paar Monaten dann viele junge Leute direkt an den Unis, die keinen finden, der sie ausbildet. Und anders werden wir Firmen haben, die darüber sudern, dass sie keine erfahrenen Mitarbeiter bekommen. Und da wird dann sich irgendwann auch natürlich crashen. Und da müssen wir hoffen, dass kein größerer Schaden entsteht für unsere Wirtschaft, aber auch für unser gesellschaftliches Gesamtgefüge.
Das ist der Punkt. Und jetzt stelle ich eine Hypothese auf, lieber Leander. Mhm. Ich sage, Ende 2020, jetzt Mitte 21, Ende 21, wenn wir da in 10 Jahren zurückschauen, sage ich, wird es ein maßgeblicher Zeitpunkt gewesen sein, warum sich dann auch viele Unternehmen, wenn nicht jetzt, wann dann, gedacht haben, sie müssen sich jetzt ändern, sie müssen sich quasi auch so platzieren, dass sie interessant sind für einen Großteil der Mitarbeiter, der zukünftigen Mitarbeiterinnen, quasi auch ausarbeiten, wie sie sich nachhaltig platzieren können. Mit nachhaltig meine ich jetzt nicht wirtschaftlich nachhaltig, sondern auch, wie sie etwas zurückgeben können, um auch dieses große Why bieten zu können. Und das ist jetzt sicher kein Prozess, der innerhalb einer Woche passiert. Wird auch sicher noch dauern, bis viele Firmen draufkommen, dass es notwendig ist, nicht nur Social Responsibility Projekt oder Abteilung haben zu haben in der Company, sondern das komplette Tun und Handeln genau so ausrichten, dass du nicht nur jetzt 2-3% von deinem Umsatz nimmst und hier Social Responsibility machst, sondern generell deine Firma wesentlich ist und einen wesentlichen Beitrag leistet, dass uns und dem Planeten noch länger gibt. Und
das ist ein sehr optimistischer Take. Ich glaube auch, das wäre natürlich das Ideale. Es wäre das Ideale, wenn man hier auch einfach verschiedene Arbeitsmodelle findet, so dass meiner Meinung nach wäre es durchaus sinnvoll, wenn es ermöglicht wird, die Leute, die nur 4 oder 3 Tage die Woche arbeiten wollen, dazu die Möglichkeit haben, genauso wie Leute, die 60 Stunden die Woche arbeiten wollen, ebenso Beschäftigungsmöglichkeiten finden. Also ich hoffe schon, dass es da mehr Individualität geben wird.
Das ist der Punkt, genau. Und man hört immer mehr agiles Arbeiten, agile Methodik. Aber wird es dann auch wirklich gelebt? Das ist die Frage. Und man liest sehr viel eben mit Homeoffice wird bleiben, aber nur drei oder zwei Tage in der Woche. Mhm. Dann, liebe Leute, dann ist das nicht agil.
Das ist eigentlich das Gegenteil. Weil dann gibt es noch ein Regelwerk, das man noch zusätzlich neben allen anderen Regelwerken noch beachten muss.
Vollkommen,
das ist eigentlich eine Verbürokratisierung von eh schon sehr rigiden Prozessen. Wahrscheinlich wird es so sein wie vieles. Ich glaube, in der Tech, in der Agentur, auch vielleicht hauptsächlich in der Startup-Branche, wird es tendenziell agiler werden und wird es tatsächlich gelebt werden, weil dort einfach die Dynamiken andere sind. Ich glaube, in der Corporate-Welt schaut es schwierig aus. Also
von der spreche ich jetzt hauptsächlich. Ich spreche jetzt hauptsächlich eben von der Corporate-Welt. Mhm. Weil dass Startups, junge Unternehmer dynamisch sind, ich glaube, die Frage ist, die stellt sich nicht.
Ja. Nein, aber ich glaube, bei eben den klassischen HR-Departments wird es wahrscheinlich die nächsten Jahre eine Make-or-Break-Situation sein, wie es weitergehen wird, welche sich positionieren werden. Hoffentlich schaffen genug Unternehmen auch in Zentraleuropa bei uns den Absprung in die richtige Richtung. Es gibt positive Zeichen, glaube ich, weil das Thema einfach viel mehr in der öffentlichen Diskussion präsent ist als noch früher. Es gibt negative Zeichen, die mich persönlich als Wiener auch nervös machen. Heute, du hast es vielleicht auch gelesen, ist rausgekommen, dass wir nicht mehr mit Wien im Economist-Ranking die weltbeste Stadt der Lebensqualität sind. Es gab
wirklich?
Es gab immer zwei Studien, die sich Wien gerühmt hat. Das eine ist die Mercer-Management-Studie.
Okay.
Die ist noch nicht veröffentlicht worden, da wissen wir es noch nicht. Da sind wir schon seit Jahrzehnten auf Platz 1. Ja. Das andere ist die Economist-Studie. Die ist Wien von 2017 oder 2018 an bis letztes Jahr auf Platz 1.
Nein. Jetzt
nur noch Platz 12 oder so. Also
nein, Platz 12.
Aber das hat auch viel zu tun mit Corona-Management, weil die ersten Plätze sind jetzt in Australien, wo halt No-Covid gefahren wurde. Ja. Keine Lockdowns für viele Monate hintereinander. In Wien hingegen viele der Benefits, easy travel, Kulturleben, vibrant life, hohe Sicherheit.
Alle das Dinge, ein bisschen gelitten und die jetzt obsolet waren. Ja, vollkommen richtig.
Und stimmt einem natürlich nachdenklich, gibt einem natürlich man hat die Hoffnung, dass es für alle ein Wake-up-Call auch ist, dass sich die verschiedenen Stakeholder damit beschäftigen, wie sie das wieder aufholen können, anstatt nur Penisbilder auf ihren Mobiltelefonen zu horten.
Bussi, Bussi, du kriegst alles, was du willst.
Na voll, also so, es gibt natürlich da die Hoffnung, dass es da für gewisse Teilnehmer in der öffentlichen Verwaltung auch wieder eine zurück zur Seriosität geht. Andererseits, klar, es macht nachdenklich und ja, hoffen wir das Beste, oder?
Ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt, lieber Leander.
Voll. Ich glaube, wir haben heute sehr gut gefreestylt. Sehr, sehr politisch waren wir heute eigentlich. Ja?
Aber es war heute mal ein neuer Style, finde ich. Würde mich auch sehr interessieren, was unsere Zuhörerinnen dazu sagen. Hat mir sehr gefallen. Vielen Dank, dass du mich da auch so locker flockig rübergetragen hast. Ich finde das
absolut. Nein, ich glaube, wir haben gute gemacht. Themen gecovert. Wir haben Dinge, die wir wieder mal super spannend finden, egal ob es die Entwicklung der Kryptos ist, die Entwicklung von Donald Trumps IT-Department oder auch den Great Hiring in Österreich und Zentraleuropa.
Great Rehiring ist weltweit ein Thema.
Voll, absolut, ja. Aber natürlich. Wo es am nächsten ist, interessiert mich am meisten.
Ja.
Nächste Woche haben wir wahrscheinlich wieder einen interessanten Gast, da alle Leute, die es vielleicht stört, dass nur wir beide reden, nächste Woche versprechen wir wieder Abhilfe. Und ja.
Habe ich eben ein spannendes Feedback, sorry. Habe ich ein Feedback bekommen, dass es sehr, dass wir sehr angenehm zu hören sind, weil wir sehr unterschiedlich klingen. Und Podcasts gibt's oft, wo zwei Leute sprechen, die sehr ähnlich klingen. Und kann man schwer unterscheiden, wer jetzt was gesagt hat, aber es ist bei uns definitiv nicht der Fall.
Das Problem stellt sich glücklicherweise bei uns beiden nicht. Das ist etwas sehr Gutes.
Vollkommen richtig. In diesem Sinne, gesund bleiben, einfach mal einen Kommentar da lassen, Podcast teilen, auf Instagram folgen, auf LinkedIn folgen und
teilt auch gerne eure Gedanken. Was hält ihr von Donald Trumps Blog oder von Bitcoins in El Salvador? Wir sind interessiert an Meinungen.
In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Schönen Tag.
Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office@gründungsschmerzen.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.